Meine Lieben, das ist ein Thema, das wir heute gewählt haben. Ich glaube, es gibt kaum eins innerhalb der katholischen Kirche, das so umstritten ist, wie die Tatsache, dass es da Menschen gibt, die freiwillig auf die Ehe verzichten und vor allem freiwillig auf gelebte Sexualität verzichten. Wir haben das schon öfter mal gehabt, das ist so mit einer der größten Ersatzgötter in unserer Welt. Romantische Liebe, wenn man die hat, dann hat man sein Glück gefunden und sein Lebensziel gefunden und dann ist alles gut. Jeder gescheite Hollywood-Film endet so. Egal, was vorher passiert ist, am Schluss er und sie kommen zusammen und erst dann ist alles Glück vollständig. Erst dann. Und dann gibt es jetzt tatsächlich Menschen, die leben freiwillig ehelos. Und wenn man dann so landläufig auch noch treue Katholiken fragt, warum das so ist, dann sagen sie, ja mei, der Pfarrer, stell dir mal vor, der hat so viel zum tun, jetzt hätte er nur eine eigene Familie, das schafft er doch überhaupt nicht. Das ist so das landläufigste Argument, wo man dann noch zu verteidigen versucht. Und ehrlich gesagt, eines von den schwächsten und schlechtesten Argumenten. Weil dann dürfte kein Politiker, kein Unternehmenschef, kein irgendwer, der wirklich viel unterwegs ist, Fernfahrer, dürfte keine Familie haben. Weil die schaffen doch das gar nicht. Haben sie daheim drei Kinder sitzen, Ursula von der Leyen, glaube ich, hat 7 daheim sitzen, Verteidigungsministerin, fliegt dauernd nach Afghanistan. Na, vielleicht sind sie jetzt schon groß, aber... Na, also ich will nur sagen, das ist kein besonders gutes Argument, auch wenn sie vielleicht, naja, ein bisschen was kann es schon sagen, aber... Vorbemerkung zu dem, bevor ich da tiefer einsteige. Das, was ich jetzt sage, wenn sich jemand zum ehelosen Leben aus einer christlichen Sicht entscheidet, ist zuerst eine Berufung. Wir haben über das Thema Berufung schon einiges gesagt in den vergangenen Abenden. Du kannst es nicht einfach aus eigener Kraft, wenn du denkst, naja, jetzt beschließe ich das mal und dann wird es schon gut gehen. Wenn du nicht irgendwie diese Erfahrung machst, auch gezogen zu sein. Aus eigener Muskelkraft oder aus eigener seelischer Kraft ein Leben lang auf etwas, was richtig schön ist und richtig kostbar ist, verzichten zu wollen, ist echt schwer. Also nur als kleines Beispiel, ich denke mir manchmal, ich müsste ein bisschen weniger essen und nehme mir vor, heute Abend vielleicht gar nichts und dann liegt die Tafel Schokolade da und dann ist sie weggeputzt in 0,nix. Und ich bilde mir ein, aus eigener Muskelkraft ein Leben lang arm, ehelos und gehorsam leben zu können. Naja, geht nur mit der Hilfe Gottes, ganz wichtig. Ne? Es geht um eine Lebensform, die nicht gegen die Natur ist, sondern, und das ist ein Satz, den das Zweite Vatikanische Konzil formuliert hat, es ist sogar möglich, dass es die Entfaltung der menschlichen Person aufs Höchste fördert. Darüber möchte ich mit euch sprechen, warum das denn so sein kann. Das habe nicht ich gesagt, das hat die Kirchenversammlung im 20. Jahrhundert gesagt, dass das etwas sein kann, wo das Menschsein mit am tiefsten zum Ausdruck kommen kann. Ja? Der unfreiwillig Ehelose, gibt es wahrscheinlich auch unter uns einige Menschen, die sich nach der Ehe, nach einem Partnerin, einem Partner sehnen. Auch denen sei gesagt, erstens, das ist nicht das höchste Lebensglück. Es ist natürlich ein Beitrag zu einem schönen, gelingenden Leben und du darfst dich auch natürlich danach sehnen. Aber ich glaube, wenn dein ganzes Leben darin besteht, dich danach zu sehnen und immer wieder zu scheitern, dann wirst du unglücklich bleiben. Und du bist nicht berufen, unglücklich zu bleiben. Auch du bist von Gott geliebt und bist ein ganzer Mensch, eine ganze Frau, ein ganzer Mann, auch wenn du keinen Partner hast, obwohl du dich danach sehnst. Wenn du in diese Situation einwilligst und sagst, ja Herr, so ist es jetzt, ich weiß nicht, was du für mich bestimmt hast, aber zunächst ist wichtig, dass ich dich kenne und dass du mich kennst vor allem. Und wenn du aus dem Leben lernst, dann wird dein Leben auch gelingen, mit großer Sicherheit. Also das nur an alle, die auch sich beeinflussen lassen von der Kultur, die uns suggeriert, dass ein Leben scheitert, wenn man keinen Lebenspartner findet. Das ist christlich verkehrt. Der Paulus geht sogar so weit und sagt, also natürlich, der Paulus hat ehelos gelebt. Paulus sagt, eigentlich wäre es besser, ihr würdet alle leben wie ich, weil dann hättet ihr einfach viel mehr Zeit für den Herrn. Und das ist doch super. Weil, wisst ihr, wenn ihr heiratet, der Verheiratete will mehr seiner Frau gefallen. Der andere hat ein ungeteiltes Herz. Er kann ganz für Gott sein. Also darf man sich auch einmal auf der Zunge zergehen lassen, wenn ihr gläubig seid und den Herrn sucht, dann ist der Paulus da kein ganz so schlechter Ratgeber im Blick auf das Thema Ehelosigkeit. Ein Glaubender kann das Leben lernen aus der Liebe zum Herrn und von ihm her. So, weil ich Ordensmann bin, wir haben die sogenannten evangelischen Räte. Ich schiebe das mal vorweg, weil ich nicht nur das Thema, also eigentlich das Thema Ehelosigkeit schon behandle, aber ich möchte euch zeigen, wie die anderen beiden Räte, die wir übernommen haben als Ordensleute, dazugehören. Arm, ehelos, gehorsam sind die drei evangelischen Räte. Wie das dazugehört. Also zunächst mal diese Bibelstelle haben wir vorhin schon in der Stille gehört, wie Jesus auf die Antwort, also auf Petrus hin, von Petrus gefragt wird, wir haben alles verlassen, um deinetwillen sind dir nachgefolgt, und Jesus sagt dann diese schöne Antwort, jeder, der um das Reich Gottes willen Haus, Frau, Brüder, Eltern, Kinder verlassen hat, wird dafür schon in dieser Zeit das Vielfache erhalten und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also das ist wieder mal so ein Beispiel, meine Lieben, wo wir erkennen, dass das Auftreten Jesu in der Welt war ein Erdbeben. Also das war alles andere als harmlos. Ja, da kommt jetzt einer und sagt, um meinetwillen oder um des Reiches Gottes willen, lass mal deine Frau oder lass mal deine Kinder und lauf mir nach und lass mal dein Haus liegen. Also der hat solche Sachen gesagt. Ne? Wir trauen uns das fast nicht mehr so in die Verkündigung bringen, dass Jesus sowas gesagt hat. Der hat auch gesagt, wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird's gewinnen, die anderen nicht. Ja, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Und dann kommt einer und sagt, ja, ich würde schon gern mitgehen, aber jetzt ist mein Vater gerade gestorben. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du geh mit mir. Also ich will einfach nur sagen, der war nicht harmlos. War ein Erdbeben. Und das ist ein Satz, der zeigt, dass Jesus ein Erdbeben war. Warum? Naja, wenn er der ist, der er ist, dann kann es überhaupt keinen größeren Anspruch geben, als der, der von ihm ausgeht. Weil er ist Gott und als Mensch erschienen. Ja? Also das nur einfach mal so. Und da drin stecken jetzt aus meiner Sicht alle drei evangelischen Räte. Also der erste ist, oder vielleicht das noch ganz kurz, die geistliche Tradition unterscheidet zwischen Gebot und Rat. Also das Gebot ist die 10 Gebote, an die müssen wir uns alle halten, zum Beispiel. Und die Räte sind Räte, Vorschläge Jesu, die dir helfen können, das Leben mit ihm tiefer zu verwirklichen. Ich glaube, auch wenn das nicht ausdrücklich von jedem Christen gelebt wird, so ist es doch für jeden Christen ein Anspruch, sich davon auch bewegen zu lassen. Ja, Beispiel, du bist richtig reich und hast deinen ganzen Reichtum nur für dich, lebst aber mit Jesus. Ist jetzt irgendwie auch nicht so wahnsinnig glaubwürdig. Also, ne, du bist herausgefordert, mit deinem Besitz verantwortet umzugehen. Also jedenfalls, das sind im Unterschied zu den Geboten die Räte, und die heißen evangelisch, nicht weil sie unseren Geschwistern aus der evangelischen Kirche, weil die erfunden hätten, sondern weil sie dem Evangelium gemäß sind. Ja. Okay, also evangelische Räte. Die haben sich diese drei in der Geschichte der Kirche herausgebildet, arm, ehelos und gehorsam. Und eigentlich zeigen sie eine innere Zusammengehörigkeit, nämlich ich gehe ganz mit Jesus. Mit meiner Leiblichkeit, das bedeutet ehelos oder keusch in einem anderen Wort. Ich gehe mit ihm mit meinem Willen und in meinem Verstand, ich folge ihm, er ist mein Herr. Gehorsam. Und ich gehe mit meinem Besitz oder ohne meinen Besitz, weil ich frei sein will, für ihn. Also Wir merken, wenn wir da genauer drüber nachdenken, dass die drei Gelübde eigentlich eine innere Einheit bilden und sagen, Herr, ich gehe ganz mit dir, in einer gewissen Radikalität. Warum? Weil sie etwas von dem zum Ausdruck bringen, dass Gott alleine genügt. Ich war vor ein paar Tagen in Österreich in einer Gemeinschaft, in der geistlichen Gemeinschaft, Gemeinschaft Cenacolo. Zum ersten Mal bin ich mit denen konfrontiert worden. Da leben junge Leute, überwiegend junge Leute, Männergemeinschaft, es gibt auch Frauengemeinschaften, ehemals Suchtkranke überwiegend, die dort miteinander beten, Gemeinschaft haben, arbeiten, ziemlich strenges Leben führen, muss man auch bereit sein, leben nur von der Vorsehung. Was heißt das? Na, das sind 40 Leute, die warten auf Spenden. Und es geht. Gott alleine genügt. In einer gewissen Radikalität. Ne? Jetzt, ich möchte mit euch über das Thema nachdenken, was heißt es, dass das Konzil tatsächlich sagt, das könnte sein, dass die menschliche Person da aufs Höchste gefördert wird. Jetzt fange ich mal an beim Euden Aristoteles. Okay? Ich habe mal Philosophie unterrichtet und deswegen fange ich gern beim alten Aristoteles an. Der hat im 4. Jahrhundert vor Christus gelebt und der hat zwei berühmte Bestimmungen gegeben über die Frage, was ist eigentlich der Mensch? Es klingt im Grunde sehr banal, ist es aber gar nicht. Er hat zwei Begründe oder zwei Bestimmungen. Der Mensch ist ein Zoon Politikon und der Mensch ist ein Zoon Logon Echon. Ich habe es im Lateinischen und im Deutschen an und dazu geschrieben. Im Lateinischen sagt man Animal Soziale. Also der Mensch ist ein soziales Wesen und der Mensch ist ein Wesen, das den Logos hat. Logon Echon oder das vernünftige Wesen. Ja, wieso ist es jetzt eigentlich so bedeutsam? Naja, in diesem Wort Zoon, daher kommt unser deutsches Wort Zoo, oder in diesem Wort Animal, da steckt das englische Animal drin, also es heißt Tier. Ja, irgendwas hat es auch mit Tieren zu tun. Also Aristoteles ist der Meinung, dass alle Lebewesen beseelt sind. Aber er meint es noch ein bisschen anders, als was wir mit Seele meinen. Er meint einfach, jedes Lebewesen hat irgendwie ein inneres Bauprinzip, das das ganze Leben ausmacht. Also das kann man heute schon auch noch denken, wenn du zum Beispiel siehst, da ist ein Samenkorn von einem Apfelbaum und aus diesem Samenkorn wird jetzt tatsächlich wieder ein Apfelbaum und nicht ein Birnbaum oder ein Kaktus. Ja? Ja, warum? Der Aristoteles sagt ja, irgendwie ist in dem die sich entfaltende Wesensgestalt drin. Oder ein kleines Tier, Embryo, das schaut aus wie eine Maus oder Katz oder Hund und, naja, ein Hund wird ein Hund, ein Katz wird ein Katz und nicht umgekehrt. Warum entfaltet sich dieses Wesen so? Ja, weil das ein inneres Bauprinzip, so ein inneres Wesensgesetz hat, das aus diesem Tier ein Hund werden lässt. Und wir sind Menschen. Ja, wir haben auch ein solches inneres Wesensprinzip, das uns lebendige Menschen werden sein lässt. Und jetzt sagt der Aristoteles dazu, okay, und die Menschen haben noch den Logos, die Vernunft. Ja, und jetzt ist genau die Frage, stimmt es eigentlich? Was bedeutet es eigentlich, die Vernunft haben? Hat ein Tier keine Vernunft? Also jeder von euch, der einen Hund oder eine Katze hat, wird sagen, das ist ja ganz schön intelligent. Schon, gell? Also was bedeutet die spezifisch menschliche Vernunft? Werden wir nachher noch drauf kommen. Aber der Aristoteles sagt, wenn das stimmt, dass das das Wesen des Menschen ist, dann kann man von dort her sehen, was den Menschen erfüllt und glücklich macht. Und erfüllt und glücklich macht den Menschen sein soziales Leben in der Polis, in der Stadt, Zoon Politikon. Wenn er da seine Talente und Gaben einsetzt und sich entfalten kann mit den anderen zusammen und wenn er die Wahrheit suchen und erkennen kann. Die zwei Sachen machen den Menschen glücklich, wobei das mit der Wahrheit noch irgendwie wertvoller ist, sagt Aristoteles. Die Wahrheit um ihrer selbst willen suchen. Jetzt haben die Christen gesagt, ja, das stimmt irgendwie alles, der Aristoteles ist kein Depp, gell? Also es war einer der ganz Großen. Aber das Komische ist doch, jetzt wenn ich mich wirklich ganz in der Polis verwirkliche und tolle Gemeinschaft habe und dann auch noch irgendwie die Wahrheit suche und sie erkenne, ist es so, was den Menschen wirklich glücklich macht? Das ist ja ganz nett, ne? Also romantische Liebe ist auch ganz nett oder ganz schön oder gewaltig. Aber ist es das, was am Ende den Menschen wirklich glücklich macht? Die Christen haben dann gesehen, naja, also wir müssen den Aristoteles gewissermaßen taufen. Also der hat schon was Richtiges gesehen, aber wir sehen mehr. Die These, die ich immer wieder stark mache und die ich glaube ich auch nicht wirklich anzuzweifeln mehr. Christen wissen von Jesus her tiefer und besser als jede andere Weltanschauung, Religion, Philosophie, was Liebe ist. Christen wissen tiefer und besser, was Liebe ist. Heißt noch nicht, und das ist unser Problem, dass wir das alle auch leben. Aber wir wissen, was Liebe ist, und zwar vom Kreuz her. Dort hängt die Gestalt der göttlichen Liebe. Woher wissen wir das? Wir wissen es auch zum Beispiel aus dem 1. Johannesbrief. Da steht, Gott ist die Liebe und wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Gott ist die Liebe. Wir neigen dazu, das zu verwechseln. Wir neigen dazu zu meinen, wir haben uns schon ganz gern. Das ist die Liebe, also irgendwie ist da der liebe Gott schon dabei. Und merken dann manchmal, dass wir eher irgendwie aneinander klammern oder den anderen gebrauchen oder missbrauchen. Aber na, Gott ist die Liebe. Und ja, Gott will uns Anteil geben an dieser Liebe. Ja? Daher glauben Christen, verwirklicht sich das Leben eines Menschen am tiefsten in dem, was wir als Liebe erkannt haben. Also wenn wir uns von Gott geliebt wissen und uns dann in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft mit den anderen engagieren, dann verwirklicht sich. Und das ist das, was im letzten Sinn christlich vertieft animal soziale heißt. Also Gott muss irgendwie gegenwärtig sein in meinem Leben, dann kann ich die anderen richtig lieben. Und dann ist aber dieses, die anderen richtig lieben, noch nicht das Ende von meinem Leben. Sondern das Ende von meinem Leben ist dann bin ich irgendwann bei ihm. Und dann erfüllt sich alles, was hier jetzt so schattenhaft vorscheint. Der Thomas von Aquin, das sage ich ganz oft, und das ist auch ein ganz schöner Satz, das müssen wir uns auch irgendwie, glaube ich, vergegenwärtigen. Der Thomas sagt, die Liebe ist eine Kraft, die eint und zusammenwachsen lässt. Eine vis unitiva et concressiva. Da steht konkret, kommt daher. Liebe macht konkret. Wenn ihr einen Menschen kennt, der wirklich ein Liebender ist, dann ist es in der Regel immer ein Mensch, der wirklich authentisch ist. Überlegt's einmal. Wenn ihr wirklich einen kennt, der ein Liebender ist und nicht nur jetzt mit seinem Partner oder seinem Gspusi, weil er jetzt gerade Glück gehabt hat oder so, sondern wirklich ein Mensch, der andere gern hat und sich um die kümmert. Der ist in der Regel immer ein authentischer Mensch, irgendwie zusammengewachsen. Bei dem sind Hirn und Gefühl und Leiblichkeit irgendwie eins. Das ist die christliche Erfahrung. Ja? Das macht unsere Identität aus. Und das heißt animal soziale auf christlich. Also der Mensch ist animal soziale, aber von der Liebe bewegt. So, jetzt zweiter Punkt, wichtiger Punkt, animal rationale. Wenn das stimmt, dass die Liebe eine Kraft ist, die uns irgendwie eins macht, dann muss die auch das Vermögen beeinflussen, das uns irgendwie, sagt der Aristoteles, zu Menschen macht. Also wir können die Wahrheit erkennen. Aber was hat das mit der Liebe zu tun? Das ist die große Frage. Die Antwort ist, oder wir nähern uns einer Antwort, ich kann was erkennen und ich kann dem Gegenstand meiner Erkenntnis grundsätzlich in zweifacher Weise begegnen. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Unterschied. Kennen wir alle, aber es ist gut, wenn wir uns vergewissern. Erstens, dass ich das, was ich da erkenne, ich bin motiviert, das zu erkennen, weil ich das für mich brauche und für mich damit was tun will. Ich gehe auf die Welt zu und sehe was und sage, okay, das ist mir nützlich, für das interessiere ich mich. Ja? Das ist eine Weise zu erkennen. Aber die andere Weise zu erkennen, die ist wichtiger und tiefer. Der Mensch kann auf alles, was er gibt, zugehen und sagen, was bedeutet das eigentlich von sich selbst her. Und zwar ohne, dass ich es jetzt irgendwie erst einmal benutze und gebrauche für mich. Was ist die Bedeutung von dem, was einfach nur schön ist oder gut ist oder einfach nur da ist? Und nicht, dass ich es schon für mich benutze und gebrauche. Meine Lieben, wir kennen das im Umgang miteinander, alle. Du kennst, jeder geht irgendwann einkaufen und denkst, da ist das super, da schneidet mir jemand die Haare beim Friseur und den zahle ich jetzt. Und da in gewisser Hinsicht ist es ein Verhältnis von Nutzen und Gebrauchen. Und ich muss noch nicht mit der Person, die mir da begegnet, irgendwie wirklich begegnen. Aber wenn ich die nur benutze und gebrauche, dann missbrauche ich. Der Mensch ist dazu da, dass wir ihn auch achten in seiner Würde, die er aus sich selbst hat. Okay, also das sind zwei Weisen. Und jetzt sagen, ich habe jetzt gerade gesagt, wir alle bewegen uns immer in solchen Perspektiven. Also wobei es Menschen gibt, die, wo man dann manchmal denkt, ja, der sieht nie den anderen als anderen. Das wissen wir vielleicht auch. Und vielleicht sind wir auch manchmal selber so gefangen, dass wir den anderen nie als anderen sehen, sondern immer nur von unserer Benutzerperspektive her. Wir kommen nicht leicht über uns raus. Aber das, was den Menschen als Geist auszeichnet, und das ist, glaube ich, das, was der Aristoteles meint, ist, dass der Mensch die Dinge an ihnen selbst erkennen kann. Und um ihrer selbst willen und die Menschen. Das ist das, was den Menschen als Menschen auszeichnet. Wir können die bloß triebhafte Begierde und die bloße Orientierung am eigenen Nutzen überwinden und den anderen an ihm selbst wahrnehmen. Ja? Jetzt stell dir vor, du bist auf der Suche und triffst einen attraktiven Mann oder eine attraktive Frau und bist geflasht von dessen Erscheinung. Ja, wenn du nicht irgendwie das einmal hinter dir lässt und sagst, ich möchte aber die Person einfach mal so kennenlernen. Wer bist du von dir her? Zwar nicht nur, weil sie schön ist, weil du sie attraktiv sagst, einfach so, weil sie auch ein Geschöpf Gottes ist. Das macht uns Menschen als Menschen aus. Manche Denker, das habe ich hier auch schon manchmal gesagt, nennen diese Fähigkeit die Fähigkeit zur Sachlichkeit. Aber bitte jetzt nicht denken, Sachlichkeit meint irgendwie, der ist ganz nüchtern und immer nur sachlich, sondern eine Sache, eine Person, einen Gegenstand an ihr selbst und um ihrer selbst willen erkennen. Je reifer du wirst, je liebesfähiger du wirst, desto sachlicher wirst du in diesem Sinn. Das heißt, du kannst einen Menschen, einen Gegenstand, eine Sache an ihr selbst. Was hat eigentlich Gott in dich reingelegt? Und nicht nur für mich. Ja? Ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, der uns vom Tier unterscheidet. Ein Tier kann auch gerissen sein oder irgendwie clever, da bildet man sich ein. Ja, aber menschliche Cleverness oder menschliche praktische Klugheit ist noch nicht Sachlichkeit. Weil die kann immer nur, auch noch immer in meinem Interesse stehen. Sondern die Fähigkeit, den anderen an ihm selbst, von ihm her zu erkennen. Sachlichkeit will eingeübt werden. Ja, das ist es. Ich kann nicht immer schon, okay, jetzt habe ich irgendwie Mordsbedürfnis, jetzt will ich den oder die für mich haben und ich muss trotzdem irgendwie lernen zu sagen, na, ich muss, ne? Also, wisst ihr, das ist ein kurzer Einblick in Seelsorge. Manchmal, also ich habe ja lang auch Seelsorge gemacht und du kommst manchmal einem Menschen wirklich nahe als Seelsorger, weil der sich dann öffnet und du berührst ihn wirklich in seinem Herzen und umgekehrt und dass du dann als Mannsbild irgendwie trotzdem sachlich in dem Sinn bleibst, ist eine Riesenherausforderung, weil das andere Mannsbildzeug ist auch da. Ja? Ja, was soll das so gibt euch? Also das müssen wir lernen, das müssen wir immer wieder üben. Meine ich jetzt dich um deinetwillen? Ne? Das ist für uns als Menschen ganz wichtig. Und das bedeutet, in einem wirklich tiefen Sinn sachlich zu sein, heißt, geht eigentlich nicht, es sei denn, man ist von der Liebe beseelt. Man hat von unten irgendwie die Kraft zu sagen, ich kann mich wirklich auf den einlassen. Ich kann da rübergehen zu dem anderen und verstehen lernen, wer bist du eigentlich von dir her, ohne dass ich dich schon brauche. Eines meiner Lieblingszitate vom C.S. Lewis, ganz oft, wenn du mal einem gescheiten Christen begegnest, ist ganz komisch. Du hast das Gefühl, der liebt dich mehr und er braucht dich weniger. Der liebt dich mehr und er braucht dich weniger. Schön, gell? Sachlichkeit, also, und das ist jetzt wieder christlich gesprochen, animal rationale, christlich vertieft oder getauft heißt, beseelt von der Liebe, die von Jesus kommt, den anderen in seiner Andersheit wahrnehmen und erkennen und lernen zu lieben und zu bejahen. Okay? Es gibt Menschenbilder, die sagen, also was du da redest, so als Christ, das stimmt doch alles nicht. Der Freud zum Beispiel sagt, Mei, du meinst, du liebst den anderen um seiner selbst willen, ja, wenn du wüsstest, was in deinem Unterbewusstsein alles ist und dich alles treibt, gell, wenn du mal am gescheiten Psychoanalytiker unter die Finger kommst, Mei, oh Mei, der erzählt dir, wie interessengesteuert du bist. Gell. Denkt bitte doch nichts ein. Oder die Evolutionsbiologen sagen, Wahrheit. Mei, du redest von Wahrheit. Du bist ein System innerhalb der Evolution, das darauf getrimmt ist, zu überleben. Und irgendwie kehrt halt das dazu, dass du jetzt so gescheit daherredst, da von der Wahrheit und so. Vergiss es. Okay. Oder Vertreter einer religionslosen Aufklärung, die sagen sogar, Mei, du bist halt irgendwie zwangsgesteuert in deinem religiösen System. Lass das mal. Du kannst erst wirklich frei sein, wenn du das alles hinter dir lässt. Oder Philosophen, zum Beispiel David Hume, ein berühmter schottischer Philosoph aus der Aufklärungszeit. We never make one step beyond ourselves. Wir kommen nie über uns hinaus zum anderen. Nie, sagt er. Wir sind irgendwie immer nur in unserer Subjektivität gefangen. Und wollen den anderen immer nur, können wir machen, was wir wollen. Das Blöde ist, die Typen haben alle recht, wenn man nur den Menschen im unerlösten Zustand betrachtet. Also die sehen alle was Richtiges, wenn man den Menschen in seiner Unerlöstheit betrachtet. Frei werden heißt liebesfähig werden, heißt sachlich werden. Und wenn ich nicht da drin bin, dann muss ich irgendwie dauernd irgendwie begierlich leben. Muss ich mir das alles sichern? Ja? Das heißt, ne, die schauen den Menschen an und kommen auf so Ideen und die sind nicht dumm. Also nicht dumm. Irgendwas stimmt ja da dran. Okay. Jetzt kommt noch ein zweiter, sehr schöner Zugang. Habe ich vielleicht hier auch schon mal gesagt, ich weiß es aber nicht. Habt ihr schon mal von dem Psychologen Walter Mischel gehört und dem Marshmallow-Experiment? Schon mal? Ja? Hier habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Gell? Also jetzt heißt es noch einmal, weil es so schön ist, weil das auch zum Thema gehört. Der Walter Mischel war ein Psychologe aus den USA in den 60er Jahren und der hat also Kinder zum Experimentieren verwendet. Seine Frage war, was können Kinder tun, um ein Bedürfnis, das sie jetzt haben, aufzuschieben? Und das Experiment war eigentlich sehr gemein. Er hat Kinder vor Marshmallows gesetzt und gefilmt und hat dann gesagt, also du darfst es essen, gell? Kein Problem. Aber wenn du warten kannst, bis ich wiederkomme, dann kriegst du zwei. Sehr gemein. Okay. Und er wollte einfach nur rauskriegen, was tut ein Kind, um ein Bedürfnis aufzuschieben, um eines größeren Zieles willen. Schaut euch mal im Internet YouTube-Filme an, kann man noch sehen, wie Kinder damit umgehen. Und das Interessante ist, der Walter Mischel, der war nach seinen eigenen Kindern in diesen Experimenten dabei und er hat halt gesehen, manche futtern sofort, haben überhaupt keine Kraft da, das, okay, und manche, einer, glaube ich, haben mal im YouTube-Video gesehen, hat dann von innen her den Marshmallow so ausgepopelt und dann hat er so wieder hingesteckt. Der andere hat dann so die Augen zugehalten, gell, und dann, ist er noch da? Also ganz witzig. Aber also das eigentlich der dramatische Zusammenhang oder die Haupterkenntnis war, die Kinder, die das nicht ausgehalten haben, die sind später, und das konnte er nachprüfen, das hat er so entdeckt, weil seine eigenen Kinder waren dabei bei dem Experiment, und er hat dann später gesagt, so nach 15 Jahren, du, was ist denn aus der und aus der geworden? Und dann hat er plötzlich festgestellt, die Kinder, die diesen Bedürfnisaufschub nicht leisten konnten, waren sehr viel anfälliger für Delikte, also die hatten alle irgendwie oder viele von denen Probleme in der Schule, in der Familie, im Beruf nachher, anfällig für Kriminalität, für Drogendelikte und so weiter. Es gibt einen signifikanten Zusammenhang von der Fähigkeit, ein Bedürfnis aufzuschieben und es gelernt zu haben, um des größeren Zieles willen, und der Fähigkeit, in deinem sozialen Umfeld zurechtzukommen. Und das hat er dann untersucht, und dann hat er zum Beispiel entdeckt, bei Kindern in der Schule, die Fähigkeit, ein Bedürfnis aufzuschieben, ist für schulische Leistungen wichtiger als dein Intelligenzquotient. Interessant, ne? Also, wichtige Schlussfolgerung, Kinder, Jugendliche, Erwachsene müssen den Bedürfnisaufschub lernen, um des größeren Zieles willen. Sie müssen warten lernen, damit sie im Leben auch mit sich selbst, mit ihren Aufgaben besser zurechtkommen. Warum sage ich das jetzt? Im Anschluss an das, was ich über Sachlichkeit gesagt habe. Naja, weil Begierde, Begierlichkeit hat etwas mit der schnellen Befriedigung von Bedürfnissen zu tun. Und wenn ich jetzt dem anderen begegne und der ist jetzt einer, der sich mir nicht sofort erschließt, dann muss ich einer sein, der warten kann, bis sich das andere zeigt. Ich muss Geduld haben, ich muss ihm gewissermaßen mein Herz hinhalten, bis sich der andere selber aussagt, ausdrückt, sich zeigt, sich offenbart. Das ist die Haltung des Sachlichen. Nur zwei Bilder, genau. Hart, gell? Brutales Experiment. Also, der sachliche Mensch ist der Mensch, der warten kann, weil er die Menschen und die Dinge erwarten kann, weil er Geduld hat. Und zwar oft wieder gegen die eigenen Triebbedürfnisse und die eigenen schnellen Wünsche, den anderen zu verzwecken. Der sachliche Mensch gibt den Dingen Raum, sich an sich selbst zu zeigen, sich auszusprechen. Das habe ich alles schon gesagt. Interessant vielleicht noch diese Formulierung. Der sachliche Mensch ist keusch in einem weit verstandenen Sinn. Warum? Ja, weil er warten kann, bis sich die Dinge von selbst her zeigen und sagen. Und sich vielleicht auch noch so auf die hin ausstreckt, innerlich, dass er ihnen hilft, sich zu zeigen. Wenn ihr schon mal jemanden erlebt habt, der wirklich gut zuhören kann, dann merkt ihr, wie ihr durch die Kraft des Zuhörens selber ins Sprechen kommt. Ein wirklich guter Zuhörer, der warten kann, der Geduld hat, der ist im weiten Sinn verstanden keusch. Warum? Na, weil er dich nicht sofort für sich haben will und sich an dir irgendwie, weiß ich was, befriedigen will oder so. Und er gibt auf dieses sich zeigen der Wirklichkeit eine angemessene Antwort. Also der sachliche Mensch ist der, weil er die Wirklichkeit wahrnehmen lernt, dass sie sich von sich selbst her zeigt, der kann auch so reagieren, dass es angemessen ist. Was unterscheidet einen guten Arzt vom schlechten? Ja, der gute Arzt lässt sich wirklich auf dich ein und versucht, dich zu verstehen, so wie du von dir selbst her bist. Und der nicht dich zu einer Nummer macht, mit der er, wo er im Kopf schon beim Nächsten ist, weil er das euch schon kapiert hat, ohne dass du den Mund aufgemacht hast. Also, der verantwortet die Wirklichkeit, die ihm begegnet. Er gibt eine Antwort, die angemessen ist. Der sachliche Mensch ist ein im Warten können offener, antwortender und deswegen auch ein verbindlicher Mensch. Der betrügt die Wirklichkeit nicht und umgekehrt. Er leistet immer neu bestimmte Arten von Verzicht um des größeren Zieles willen. Und jetzt kommen wir so langsam auf die Zielgerade. Den anderen Menschen wirklich erwarten, verlangt eigentlich meine ganze Aufmerksamkeit, mein ganzes Dasein. Meine Offenheit auf den anderen ist eine Form der Armut. Kennt die Menschen, mit denen du redest und die sind unfähig zu hören und hängen dir immer nur Text und Text und Text ans Ohr und du denkst dir ja, mit wem redest du jetzt eigentlich? Mit mir oder hast du einfach nur Wortdurchfall oder so? Ja, weil wisst ihr, der ist in seinem Reichtum, vermeintlichen Reichtum eigentlich arm. Aber der wirklich hören kann, der macht sich arm für dich, damit du ihm deinen Reichtum schenken kannst, dass er sich ausdrücken kann. Es ist eine Art von Gehorsam, weil er hören kann. Und die Wirklichkeit, die ihm begegnet, den anderen Menschen angemessen reagieren kann. Es ist eine Art von Keuschheit, weil ich ihn nicht sofort begierlich vereinnahme. Ich kann, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, im Grunde kann ich so nur unterwegs sein in der Welt, wenn ich das will, ne, das muss ich ja üben und immer neu erbeten, aber ich kann es im Grunde nur, wenn ich vertrauen kann, dass der mir da begegnet oder die Wirklichkeit, die mir begegnet, schon gut von sich selbst her ist und schön und wahr von sich selbst her ist. Nur dann kann ich das wirklich, weil wenn ich mir denken würde, ja, die Wirklichkeit ist gemein und böse und egoistisch und der will mich auch nur wieder ausnutzen, dann öffne ich mich nicht. Das heißt, irgendwo muss ich vertrauen, dass das, was mir unabhängig von mir begegnet, gut ist im Herzen, wahr ist, schön ist. Und das, meine Lieben, ist eine Form von Glauben. Weil ich weiß das nicht immer vorweg. Das ist eine Form von Glauben, dass in dem Menschen, der mir da begegnet, die Quelle der Gutheit aufleuchtet, die Quelle der Schönheit und Wahrheit schon da ist. Und nicht, weil ich das jetzt bestimme, was da wahr und gut und schön für mich ist. Der ehelos lebende Zielgerade ist der vertrauen kann, dass sein ganzer Reichtum von Gott kommt, der ihn erwarten kann, und der von dem zugleich schon so berührt ist, dass er in dieser wartenden Offenheit leben kann. Der ehelos Lebende um des Himmelreiches willen ist ein im tiefsten Sinn adventlicher Mensch, der von etwas berührt ist, das er schon in sich hat, auf das er zugeht, das die ganze Wirklichkeit umfasst und ausmacht. Er will leben mit ungeteilten Herzen. Ich habe nochmal das Korintherbrief. Der Verheiratete neigt dazu, geteilt zu sein. Ja? Aber noch einmal, das ist nichts, was man einfach machen kann. Das ist eine Berufung, von der man im Herzen angerührt wird, zu sagen, ich lebe ganz vor Gott. Wofür ist das ehelose Leben ein Zeugnis? Ein von Christus zur Ehelosigkeit berufener Mensch bezeugt mit seiner Existenz unter anderem, dass er Zeuge sein will für ein neues Leben. Ein Zeuge und Miterzeuger. Was bedeutet es? Naja, wir glauben, dass das rein biologische Leben, wenn es nicht mit Gott in Berührung kommt, das geht vom ersten Moment seines Daseins auf den Tod zu. Nur biologisches Leben stirbt. Mit der Taufe geht der Mensch, wenn es gut geht, ins ewige Leben. Der Ehelose will mit seiner Existenz ein Zeuge, eine Zeugin sein für das neue Leben, das von Christus kommt. Er bezeugt, dass es eine Fruchtbarkeit gibt, die über die bloß biologische hinausgeht. Als ich noch Ordensmann war, haben die Leute Pater zu mir gesagt. Und das heißt Vater. Und ich habe aber keine Frau gehabt. Das gelingt nur, oder wenn du ein Zeuge einer Wirklichkeit bist, dass du hilfst, dass im anderen Menschen etwas von der Neugeburt aufgeht, von der Jesus spricht. Wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, habt ihr keinen Anteil am Himmelreich. Das heißt, wenn du von Menschen, die wirklich aus Christus zu leben versuchen, berührt wirst und in deinem Leben geht da was an und fängt was zu wachsen an, dann ist es ein Zeugnis dieses neuen Lebens und dieser Fruchtbarkeit. Wir können uns schon wirklich ernsthaft fragen, warum unser christliches Leben in unserem Land, in unserer Kirche so wenig fruchtbar ist. Er dient dem anderen nicht zuerst deshalb, weil er ihn braucht, sondern umsonst, weil der andere ein Gottesgeschöpf ist. Der will den nicht für sich. Er bezeugt darin, dass es möglich ist, dass Gott schon in dieser Welt ein Leben so erfüllen kann, dass es froh ist und gelingt. Also ich kenne viele Menschen, die freiwillig ehelos leben, die wirklich glücklich sind und zufriedene Menschen sind. Und sie sind als solche eine Herausforderung und Provokation für eine ungläubige Welt. Die ungläubige Welt, die denkt sich, na also komm, der hat doch aber heimliche Geliebte oder so, oder wahrscheinlich drei Kinderchen irgendwo sitzen, oder er steht auf Männer und das darf er halt in der Kirche nicht zeigen, oder was. Ne? Eine ungläubige Welt glaubt nicht, dass man ohne Sex erfüllt leben kann. Und insofern sind Ehelose eine gesunde Provokation für die Welt, wenn ihr Leben gelingt. Ist kein Automatismus. Ich kenne auch gescheiterte Existenzen von Ehelosen. Teresa von Avila hat es gesagt, Gott alleine genügt. Aber nicht ich und mein lieber Gott, sondern ich gehe in die Welt und bin Zeuge dieses Gottes. Der Ehelose kann warten auf das große Ziel, von dem er jetzt schon erfüllt ist, die Vereinigung mit Christus. Und er weist mit seiner Lebensform auf etwas hin, was mal alle Menschen im Reich Gottes leben werden. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass die Frage, die Sadduzäer und Pharisäer, glaube ich, kommen zu Jesus und sagen, da gibt's den Bruder, der ist, also der, einer hat 6 Brüder, ein Mann, die sind zu 7 und dann heiratet der eine und dann stirbt der Mann und dann heiratet der nächste Bruder die Frau und der nächste Bruder heiratet sie, nachdem der auch wieder gestorben ist und so weiter. Dann hat sie 7 Männer gehabt und wessen Frau ist sie im Himmel? Da sagt Jesus, Freunde, ihr täuscht euch, im Himmel heiraten die Menschen nicht mehr. Ja wie, gibt's da keine Liebe mehr? Doch, aber lauter im guten Sinn verstanden keusche Liebe. Lauter Liebe, die so liebt, wie Gott liebt. Und die dich befähigt, so zu lieben, wie Gott es meint, dass du lieben sollst. Jeden um seinetwillen. Das gibt's im Himmel. Gibt's keine Ehe mehr. Das heißt umgekehrt auch, wenn eheloses Leben dich nicht zu mehr Liebe befähigt, dann ist es im Grunde sinnlos.